Darf man am Glauben zweifeln? Letzte Woche stand die Predigt unter der Überschrift, darf ich die Frage überhaupt stellen? Ging darum, wenn man in Zweifeln kommt, wo geht man da hin damit? Wie macht man das? Und ich denke, es ist wirklich so wichtig, dass wir immer wieder betonen, wenn man Zweifel hat, sollte man damit ehrlich umgehen können. Und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde auch einen Ort bieten, wo Menschen ihre Fragen stellen können. Dass die Zweifel nicht irgendwie, dass wir das Gefühl haben, dass sie irgendwie unter den Teppich gekehrt werden sollen, sondern dass wir ehrlich damit umgehen, auf das Menschen beigestanden werden kann, wenn sie Zweifel haben. Es ist wichtig, dass wir Barmherzigkeit und Verständnis zeigen, wenn Menschen ins Zweifeln kommen. Aber wenn wir die Fragen zulassen, denke ich, wäre die nächste Frage, die sich stellen lassen muss, wo führen die Fragen hin? Wie sieht es dann aus, wenn wir sagen, ja, du darfst auch mit deinen Fragen hierher kommen, du darfst auch als Zweifler hierher kommen. Wo führen diese Fragen hin? Ich muss vielleicht an dieser Stelle kurz einwerfen, in dieser Predigtreihe über Zweifel gibt es viele verschiedene Richtungen, die man gehen kann. Und ich rede jetzt vorrangig, da ich diese Predigten gerade im Rahmen von einem Sonntag, von Sonntagsgottesdiensten halte, mit Menschen oder gehe auf Situationen ein von Menschen, die Kontakt mit dem Glauben gehabt haben, die vielleicht selber geglaubt haben, aber jetzt ins Fragen, ins Rutschen, ins Zweifeln gekommen sind. Natürlich gibt es die Menschen, die nie wirklich was mit dem Glauben zu tun gehabt haben. Und die Zweifel, die sie haben, sind vielleicht etwas anders gelagert dann und anders auch damit umzugehen. Es ist nicht, dass ich diese Fragen ausblenden will oder dass ich damit nichts zu tun haben will. Nur irgendwie musste ich mich ein bisschen fokussieren. Es ist mir wichtig, an der Stelle zu sagen, also jetzt geht es in diese Richtung. Ich habe auch schon eingeladen, dass man Fragen einreichen kann, wenn man das anonym machen möchte. Ich habe Zettel und Stifte hier auf dem kleinen Tisch im Foyer liegen. Da kann man die in Spendenkasten werfen. Da wird der Kassierer schon zusehen, dass ich mich damit auseinandersetze. Ich glaube nicht, dass er das selber machen will. Oder man kann die mir per E-Mail, es gibt ein Kontaktformular auf unserer Webseite. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dann Fragen einreichen kann, auf die ich dann in Podcasts eingehen werde. Ich habe den ersten Podcast schon vorbereitet, wird in der kommenden Woche über unsere Webseite abrufbar sein. Aber viele Menschen, die schon mal im Glauben gewesen sind, wenn sie ins Zweifeln kommen, sie empfinden es einfacher, den Glauben einfach beiseite zu legen, als sich ständig weiterhin mit diesen Zweifeln, mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das Problem dabei ist, wenn wir wirklich die Wahrheit wissen wollen, dann ist es wichtig, dass wir die Fragen eben nicht beiseite schieben. Den Glauben links liegen zu lassen, wird keine Antwort sein. Man könnte es ein bisschen damit vergleichen, wenn jemand merkt, dass etwas in ihrem Körper nicht stimmt, aber sie gehen nicht zum Arzt, weil sie nicht erfahren wollen, was mit ihnen los ist. Trägt nicht gerade zur Heilung bei. Kann sogar tatsächlich tödlich ausgehen. Und wenn wir brauchen die Wahrheit auch in unserem Leben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und eine Resignation, ja, dann lasse ich das einfach alles weg, lasse ich das alles links liegen. Das wird auch unsere innerste und tiefste Bedürfnisse nie befriedigen können. Sondern wir sollen die Wahrheit suchen und uns mit den Fragen auseinandersetzen. Aber ich sage dir, wenn du zweifelst, sollst du wissen, dass du in guter Gesellschaft bist. Fangen wir mit einem kleinen Buch namens die Psalmen an. Wenn man eine Bibel mit Altem und Neuem Testament hat und schlägt das so ziemlich in der Mitte auf, wird man fast immer bei den Psalmen landen, weil die Psalmen das längste Buch der Bibel ist. 150 verschiedene Lieder vom Volk Israel, von sehr früher Zeit. Und klassischerweise, wenn wir an den Psalmen denken, sind Psalmen wie Psalm 23 dabei. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ein sehr schöner Psalm, der schon vielen Menschen Mut und Trost und Inspiration gegeben hat durch die Jahrtausende. Aber wagen wir es mal, einen Psalm früher zu schauen, wie es da aussieht. Ich lese aus Psalm 22 die Verse 2 und 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung, den Wort meines Schreiens. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Dieser verzweifelte Ruf ist ganz etwas anderes als die Lobpsalmen, die man an anderer Stelle findet. Aber kein bisschen weniger ehrlich. Und somit auch so wichtig. Oder? Schauen wir im Psalm 88. Da lese ich die Verse 4 bis 6. Denn mit Leid ist meine Seele gesättigt. Mein Leben berührt die Totenwelt. Schon zähle ich zu denen, die hinabsteigen in die Grube. Bin wie ein Mensch, in dem keine Kraft mehr ist. Ausgestoßen unter den Toten, wie erschlagen, die im Grab liegen, deren du nicht mehr gedenkst. Abgeschnitten sind sie von deiner Hand. Hier wird kein frommes Lächeln aufgesetzt und gesagt, ja, es ist nicht so einfach, aber es wird alles gut. Sondern der ganze Schmerz, das ganze Leid und die gesamte Angst der Gottesferne wird alles gnadenlos auf den Tisch geknallt. Und vergessen wir nicht, diese Texte wurden in die Heilige Schrift Israels aufgenommen. Das Volk hat gesagt, das reflektiert auch unsere Beziehung zu Gott. Es ist so wichtig, dass wir merken, dass wir diese Fragen nicht unter den Teppich kehren brauchen, dass wir unser Leid in aller Ehrlichkeit zu Gott bringen können. Aber schauen wir dann weiter einen weiteren Zweifler an, einer, den wir im Umfeld von Jesu finden. Er heißt Johannes, aber nicht der Jünger, der Apostel Johannes, sondern dieser Johannes trägt den Beinamen der Täufer. Dieser Mann, der war echt eine Wucht. Er predigte in der Wüste. Nun, wenn im Neuen Testament von Wüste die Rede ist, nicht unbedingt an Sand und kein Regen zu denken, sondern das ist mehr ein Wildnis, da wo keine Menschen wohnen. Dieser Mann predigte da, wo keine Menschen wohnen, und die Leute sind in Scharen zu ihm gekommen, um ihn predigen zu hören und sich von ihm taufen zu lassen. Was haben sie da zu hören bekommen? Große Leute aus Jerusalem sind gekommen, um Fragen an ihn zu stellen. Und er sagt, ihr Schlangenbrut, willkommen im Gottesdienst. Also, der nimmt echt kein Blatt vor den Mund. Und sonst hat er den Menschen gesagt, ihr müsst umkehren. Aber wie es halt so ist bei Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen, hat er sich ziemlich in Ärger eingehandelt. Der Herrscher dieses Gebiets, Herodes Antipas, hat mit seiner Schwägerin eine Affäre gehabt. Und es ist nicht, dass Johannes da irgendwelche geheime Wissen bekommen hätte. Das haben alle gewusst. Und Johannes hat das öffentlich angeprangert und hat gesagt, das darfst du nicht machen. Und Herodes hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Er kann nicht mehr so predigen wie vorher. Die Menschen kommen nicht in Scharen zu ihm. Er sitzt vereinsamt in einer Zelle. Und da lesen wir in Matthäus Kapitel 11, in den Versen 2 und 3, Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes hatte Jesus getauft. Er hatte gesehen, wie der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabgekommen ist. Und er hört von den Wundern, die Jesus vollbringt, gewiss auch von seiner Lehre. Aber wo er jetzt im Gefängnis sitzt, durch Gitter, sieht die Welt ganz anders aus. Er fragt sich bestimmt, ist es umsonst gewesen, was ich alles gemacht habe? Die Jahre, die ich gepredigt habe, die Menschen, die ich getauft habe, ist das alles für nichts gewesen? Und vergessen wir nicht, wir reden hier von dem Mann, von wem Jesus kurze Zeit später sagt, also in Matthäus 11,11 lesen wir, Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau geborenen ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Dieser große Mann hat Zweifel. Er hat Fragen. Und ich finde es sehr wichtig auch zu merken, wie Jesus auf seine Frage geantwortet hat. Da lese ich aus Matthäus 11 die Verse 4 bis 6. Jesus antwortete ihnen: Geht und bericht Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Merkst du, dass es überhaupt kein Tadel ist in dem, was Jesus zu Johannes sagt? Es ist nichts nach dem Motto, wie kannst du mich in Frage stellen? Sondern er geht auf seine Frage ein. Nun, Jesu Antwort an Johannes war nicht einfach eine Aufzählung von den Dingen, die er tut, war schon gar keine Angeberei, na hör mal, was ich mache, sondern vielmehr, wer den Propheten Jesaja gut kennt, wie Johannes das getan haben wird, merkt, dass Jesus verschiedene Stellen vom Propheten Jesaja hier zitiert. Es ist auch nicht so, dass Jesus da einfach ein paar Bibelverse zitiert, um Johannes zu beruhigen, sondern er will ihm eine größere Perspektive geben. Er will ihm ein größeres Bild zeichnen von dem, was Gott tut. Denn Johannes ist jetzt in einer Situation, wo er die große Perspektive scheinbar verloren hat. Wer könnte es ihm verübeln? Und Jesus sagt, das, was unserem Volk vor Jahrhunderten versprochen wurde, das geht jetzt in Erfüllung. Das wird jetzt Wirklichkeit. Er sagt Johannes, dass obwohl er jetzt so wenig von Gottes Wirken wahrnehmen kann, ist der himmlische Vater noch dabei, seinen Plan zur Erlösung der Welt zu entfalten. Als Menschen haben wir eine Sehnsucht danach. Wir haben ein Bedürfnis, an etwas beteiligt zu sein, was größer ist als wir selbst. Johannes saß jetzt im Gefängnis und hatte nicht diese Perspektive für etwas, was größer war. Und ich denke, bei uns ist es auch so, ich weiß, bei mir ist es so, wenn ich in einer Krise stecke, ist es die ganz große Gefahr, dass mein Blick ganz eng wird. Ich sehe nur noch das, was mich beschäftigt. Ich sehe nur noch das, was mich belastet. Und es macht es sehr schwer, einen größeren Blick zu haben auf das, was in der Welt geschieht, auf das, was Gott gerade tut. Eine Sache, die ich als praktische Übung empfehlen kann, wenn man in so einer Krise steckt, ist, dass man sich ein Blatt Papier nimmt und anfängt aufzuschreiben, wofür man alles dankbar sein kann. Dankbarkeit ist etwas, was ganz wichtig ist für uns, weil wenn wir Dankbarkeit praktizieren, dann ändert das unseren Blick, das weitet unseren Blick. Dinge, die wir aus dem Blick verloren haben, kommen wieder im Blickfeld. Und wir sehen, das Leben besteht nicht nur aus meiner Krise, sondern es ist doch viel mehr da. Gerade in einer Glaubenskrise kann es hilfreich sein, sich Indizien für Gottes Gegenwart anzuschauen. Ist auch eine Sache in Bezug auf diese Predigtreihe. Viele haben vielleicht erwartet, dass ich viel mehr apologetisch predige. Also Apologetik ist, wo man Argumente für etwas bringt. Und dann im christlichen Bereich geht es eben speziell darum, dass man Argumente bringt, warum wir daran glauben, dass es Gott gibt, warum wir glauben, dass er Schöpfer ist, warum wir wissen dürfen, dass die Bibel zuverlässig ist. Das ist eben auch nicht die Ausrichtung, die ich für diese bestimmte Reihe gewählt habe, aber da gibt es wirklich unwahrscheinlich viel. Ich meine, die Größe des Universums, die Komplexität des Lebens auf dieser Erde bis hin zu den verrückten Aspekten des Quantenphysiks zeugen von einer unfassbaren Ordnung. Und das soll alles durch Zufall entstanden sein? Das wird ein bisschen problematisch. Es gibt ein gutes Buch zu diesem Thema, was einen sehr passenden Titel hat. Das heißt, ich habe nicht genug Glauben, um Atheist zu sein. Eine weitere empfehlenswerte Art, mit Zweifel umzugehen, ist, das zu tun, was die Psalmisten getan haben, zu beten. Nun, manche mögen fragen, aber gerade wenn ich in Zweifeln bin, ob überhaupt jemanden zuhört, ob es das überhaupt gibt, wie könnte ich da beten? Gerade da kann man beten. Man kann auch im Zweifel beten. Auch das Beten hilft uns, unsere Herzen zu öffnen, um Gottes größere Wirklichkeit wahrzunehmen. Und wenn du sagst, ich weiß überhaupt nicht, was ich beten soll, hol dir eine Bibel. Psalm 22, Psalm 88, die ich vorhin zitiert habe. Du kannst auch noch die 73 dazu nehmen. Och, lies die alle durch. Es ist erstaunlich, wie viel dabei ist, wo Fragen aufkommen, wo Nöte geäußert werden. Und so häufig haben Menschen entdeckt, dass gerade die Psalmen in der Lage waren, das zum Ausdruck zu bringen, was sie selber empfinden, was sie selber eigentlich sagen wollten, aber keine Worte gefunden haben. Also die Psalmen können da eine große Hilfe sein an der Stelle. Johannes hatte angefangen zu zweifeln, dass das, wofür er sein ganzes Leben investiert hat, sich gelohnt hat. Und Jesus hat ihm die Botschaft geschickt, dass es sich gelohnt hat und dass Gott noch dabei war, noch viel Größeres zu tun. Aber kommen wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Wo führen die Fragen hin? Ich meine, es ist alles schön gut, wenn ich die Fragen stellen darf, aber wo komme ich dann hin? Zweifel ist immerhin das Gegenteil vom Glauben, oder? Und wenn wir zweifeln, heißt es nicht, dass Gott weit weg ist und dass wir uns vielleicht sogar noch weiter von ihm entfernen? Auf diese Fragen würde ich sagen, nicht unbedingt. Zweifel müssen nicht nur eine Bedrohung sein. Die sind häufig sehr hilfreich für unseren Glauben. Sie können eine Tür für uns öffnen. Zweifel laden dich ein, Gott ganz neu kennenzulernen. An Gott zu zweifeln ist schmerzhaft und beängstigend, denn wir denken, wir lassen Gott hinter uns. Aber in Wirklichkeit, das, was wir hinter uns lassen mit diesen Fragen, ist unsere Vorstellung von Gott, die häufig viel, die wirklich viel zu klein ist. Wir lassen hinter uns den kleinen Gott, den wir beherrschen können. Der Gott, der mit uns in allem übereinstimmt und der uns merkwürdig ähnlich sieht. Gott mag die Dinge, die wir mögen. Wir wissen, in welche Gemeinde er geht. Wir wissen, welche Bibelübersetzung er liest. Wir wissen, für welche Partei er stimmen würde, wenn er überhaupt stimmberechtigt wäre. In einem solchen Fall können Zweifel wirklich sehr hilfreich sein. Zweifel stellen unser Gottesbild in Frage. Das kann sehr herausfordernd sein, aber auch sehr heilsam. Eine beunruhigende Tatsache ist, dein Gottesbild wird immer zu klein sein. Mein Gottesbild ist zu klein. Ich kenne Begriffe wie Ewigkeit und Allmacht, aber mein Gehirn kann die nicht begreifen. Ich meine, selbst wenn ich nur an unserem Universum denke und höre, wie groß das ist mir schon zu viel, um überhaupt irgendeine Vorstellung davon zu haben. Und das hat Grenzen. Und selbst wenn diese sich immer weiter ausweiten, das belegt dann nochmal, dass sie eine Grenze hat. Und Gott hat keine Grenzen. Gott ist unendlich. Und daher müssen wir einsehen, unser Gottesbild wird immer Stückwerk bleiben. Aber wenn ich Gott nicht begreifen und nicht durchschauen kann, wie kann ich meine Zweifel je überwinden? Für mich war es sehr interessant, dass ich meine Vorbereitung auf diese Predigtreihe und auf diese Predigt speziell gemacht habe, habe ich Verschiedenes gelesen und gleich in zwei verschiedenen Werken habe ich dieselbe Geschichte gelesen von einem Mann, der auf die Suche gegangen ist. John Kavanagh war ein katholischer oder ist ein katholischer Philosoph, der 1975 sich von den USA auf die Reise gemacht hat nach Indien, genauer gesagt nach Kalkutta. Er ist nach Kalkutta gegangen, um eine Zeit lang mit der Organisation von Mutter Teresa, also die Missionarinnen der Barmherzigkeit, zu arbeiten. Mutter Teresa war eine Frau, die stammte ursprünglich aus Albanien, aber sie ist dann nach Kalkutta gegangen, um mit den Ärmsten der Armen zu arbeiten, für diese Menschen in ihrer Not da zu sein. Die Frau war klein von Statur, aber eine große Persönlichkeit und ist für viele Menschen zu einem großen geistlichen Vorbild geworden. Und John Kavanagh ist gerade aus diesem Grund dahin gefahren. Und er hatte die Gelegenheit, am ersten Tag da gleich die Mutter Teresa persönlich kennenzulernen. Und sie hat ihn gefragt, was kann ich für dich tun? Und er sagte, bitte bete für mich. Okay, wofür soll ich beten? Bete dafür, dass ich Klarheit bekomme. Sie sagte, nein, das mache ich nicht. Klarheit ist das Letzte, woran du dich noch klammerst. Du musst lernen, das loszulassen. Aber du scheinst immer Klarheit zu haben. Daraufhin hat Mutter Teresa gelacht. Sie sagt, Klarheit habe ich nie gehabt. Was ich habe, ist Vertrauen. Und ich werde dafür beten, dass du es lernst, Gott zu vertrauen. Vertrauen ist eine ganz andere Geschichte. Wenn wir vertrauen, dann wissen wir, dass wir eben nicht alle Antworten haben. Wenn wir vertrauen, dann wissen wir, dass wir eben nicht alles unter Kontrolle haben werden. Vertrauen ist ein Wagnis. Vertrauen ist eine Herausforderung. Aber weißt du, dass Vertrauen genau das ist, was Gott durch die gesamte Bibel von uns verlangt? Beziehungsweise sein Wunsch für uns, dass wir es lernen, ihm zu vertrauen. Ich habe schon öfters in Predigten gesagt, die Leute, die in die Bibelstunde kommen, haben es, ich weiß nicht wie oft, gehört, aber ich denke, an dieser Stelle ist es wichtig, es nochmal zu sagen. Wenn wir gerade im Neuen Testament lesen und wir lesen da vom Glauben, jedes Mal kannst du das mit Vertrauen lesen. Es ist nicht, dass unsere Übersetzungen falsch sind. Es ist schlicht, dass das Wort, was im Urtext steht, viel mehr beinhaltet, als was wir in einem deutschen Wort fassen können. Vertrauen ist wirklich, ja, eine Grundlage für uns. Wie sehr wird deine Perspektive verändert, wenn du es lernst, zu vertrauen? Deine Zweifel, die sind Gottes Einladung an dich, ihn ganz neu kennenzulernen, es zu lernen, ihm zu vertrauen, nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben, nicht mehr alle Antworten zu haben, aber zu wissen, dass du auf den verlassen kannst, der wahrhaftig, unendlich und ewig ist, der eben keine Grenzen hat. Er lädt dich ein, ihn besser kennenzulernen. Er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Wenn du seine Einladung annimmst, dann werden deine Fragen dich in eine neue Beziehung mit dem Vater führen. Oh, du wirst ganz bestimmt weiterhin Fragen haben. Es ist nicht, dass die Fragen sich damit all in der Luft auflösen, aber du wirst einen ganz neuen Umgang damit lernen und du wirst dadurch immer wieder daran erinnert. Nur er und er allein ist unendlich. Nur er und er allein hat alle Antworten. Und er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Herr, wir danken dir, dass du uns Schutz und Schild bist. Herr, dass du selber mit uns gehst, dass du über uns wachst. Und Herr, du kennst die Zweifel, die wir haben. Du kennst die Fragen in unseren Herzen. Und ich bitte dich um deine Gnade für jeden Einzelnen von uns, dass du uns begegnest. Herr, dass du uns Trost schenkst. Ja, Herr, wir bitten dich auch um Antworten für viele von den Fragen. Aber vor allem, Herr, dass wir es lernen, dir zu vertrauen mit unserem ganzen Leben. Und so danken wir dir, dass du uns Kraft und Schutz und Schild bist. So bitten wir dich, geh du mit uns in diese Woche, wache du über uns, bewahre du uns durch deinen Heiligen Geist. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten und bewahrten Sonntag und eine gute Woche.